Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wie umgehen mit radikalen Impfgegnern? Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages und engagierter Katholik, kritisiert den Freiheitsbegriff der Impfgegner. Und Ansturm von Gläubigen. Die evangelikalen Gemeinschaften in Lateinamerika verzeichnen einen großen Zulauf an Mitgliedern. Zugleich wächst ihr Einfluss auf Politik und Gesellschaft. Das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Politiker haben auf die teilweise aggressiven Proteste gegen die Corona-Maßnahmen mit Sorge reagiert. Denn bei den Demonstrationen in vielen deutschen Städten sind von Teilnehmern offenbar immer häufiger demokratie- und verfassungsfeindliche Töne zu hören. Bei den Demonstrationen gehen eben nicht nur besorgte Bürger mit, sondern auch viele Rechtsextreme, die den Unmut der Menschen für ihre radikalen politischen Ziele ausnutzen wollen. Viele friedliche Teilnehmer sind ebenfalls in Sorge. Sie befürchten den Verlust demokratischer Werte und individueller Freiheit. Der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestags und engagierte Katholik Wolfgang Thierse hat sich dazu jetzt geäußert in einem Debattenbeitrag für die Zeitschrift Publikforum. Das ist eine Zeitschrift mit kirchlichen, religiösen und gesellschaftlichen Themen. Mit ihm spreche ich jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Thierse.
Guten Morgen, Frau Fritz.
Sie kritisieren in Ihrem Debattenbeitrag den Freiheitsbegriff, der den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen Ihrer Ansicht nach zugrunde liegt. Welches Verständnis von Freiheit kommt denn da zum Ausdruck?
Und wenn man genau hinhört, ist es doch so, die Impfgegner sagen, sei ihr gutes Recht, ihre Freiheit, sich gegen Impfen zu entscheiden. Das sei ihre ureigenste Sache. Aber für die Folgen der eigenen Entscheidung sind die anderen dann zuständig, hat der Staat aufzukommen. Wenn ich aufgrund meines Nichtimpfens mich anstecke und erkranke, habe ich natürlich das selbstverständlich einen Anspruch, dass ich im Krankenhaus angemessen behandelt werde und versorgt werde. Und das ist ja eine Leistung der Solidargemeinschaft. Also diese Art von Reduktion des Begriffs der Freiheit auf Verantwortungslosigkeit, denn untrennbaren Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung aufzulösen, Freiheit zu verstehen als ein Anspruch gegen die anderen, gegen den Staat, das nenne ich ein ziemlich einseitiges, im Grunde verkommenes Verständnis von Freiheit.
Nun ist es ja so, dass individuelle Freiheit, Selbstbestimmung und Persönlichkeitsrechte sehr hohe Güter in unserem liberalen, also freiheitlichen, demokratischen Staat sind. Wieso ist es für Sie, Zitat, so erschreckend, wenn Menschen sich um ihre Freiheit in der Pandemie sorgen und auf die Straße gehen?
Weil sich das sozusagen gegen die Solidargemeinschaft richtet. Ich kann nur frei sein mit den anderen zusammen. Und es ist vernünftig, Freiheit zu verstehen und Freiheit zu exekutieren mit Blick auf die anderen. Meine Freiheit hat mit der Freiheit der anderen zu tun. Meine Freiheit hat damit zu tun, dass ich andere nicht verletze, nicht einenge, nicht bedränge. Aber genau das passiert, wenn ich Freiheit im Grunde auf individualistischen Egoismus reduziere und sage, es ist mir vollkommen egal, was mein Meinen und vor allem mein Tun, denn sich nicht impfen zu lassen, ist nicht bloß eine Meinung, sondern es ist ein Tun, das Folgen hat für andere, wenn ich das sozusagen beiseite schiebe. Und das ist, nenne ich, ein wirklich individualistisches und einseitiges und problematisches Verstehen von Freiheit.
Sie sind bekanntlich ein engagierter Katholik. Sie haben jetzt schon den Begriff Verantwortung ins Spiel gebracht. Wie verstehen Sie denn Freiheit im christlichen Sinne?
Ja, Freiheit hat schon auch damit zu tun, dass ich mich verstehe als einer, der die gleiche Würde hat wie alle anderen Menschen, aber das ist immer schon der Blick auf die anderen. Als Christ, christlich leben heißt, nicht nur mit dem Blick auf mich selber leben, sondern mit dem Blick auf die anderen leben und mein Tun immer auch danach zu richten, was es für Wirkungen auf die anderen hat. Gutes Leben heißt ja eben auch nicht nur egoistisch leben, feiern und genießen, sondern begreifen, dass mein Leben positive Wirkungen auf andere haben sollte. Also es gibt den Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung, Freiheit und Solidarität oder eben Freiheit und Nächstenliebe.
In Ihrem Beitrag, wo Sie das Freiheitsverständnis der Protestler scharf kritisieren, da sprechen Sie von simpel, ein Freiheitsbegriff, der simpel sei, verkommen. Sie sprechen von egozentrischem Freiheitsnarzissmus. Das sind sehr scharfe Worte. Wo sehen Sie die Grenze in der Debatte zwischen Kritik und Anfeindung?
Also, wenn ich es richtig sehe, ist das eine scharfe und entschiedene Position, die ich vertrete. Aber sie ist die Reaktion auf das, was wir erleben, auf verbale und körperliche Angriffe, auf Impfpersonal, auf Ärzte, auf Politiker. Dass die Beschimpfungen enden inzwischen in Taten. Wir dürfen uns nichts mehr vormachen, was da passiert. Eine Spaltung, eine Abspaltung eines Teils der Gesellschaft, die sich immer aggressiver gegen andere Richtung, auch gegen die Demokratie richtet. Und da muss man schon auch eindeutig und klar sprechen und nicht nur säuseln, denn das wäre die unangemessene Antwort auf das, was da tatsächlich passiert.
Schauen wir mal auf die Kirchen. Experten fordern auch für Gottesdienste Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Bislang ist das sehr unterschiedlich geregelt in Deutschland. Bei vielen Gottesdiensten gilt 3G. Manche sind komplett frei, weil man keinem Gläubigen den Zutritt verweigern will. Was halten Sie davon?
Also, dass sich Kirchen an das halten, was in der Gesellschaft generell gilt, das halte ich für selbstverständlich, denn Christen, Kirchenmitglieder, Kirchgänger, Gottesdienstbesucher sind auch Bürger, so wie andere auch. Sie sollten nicht den Anspruch erheben, dass für sie Regeln außer Kraft gesetzt wird, dass für sie Gesetze nicht gelten, dass sie sozusagen ihrer Selbsteinschätzung alleine folgen könnten. Also keine Sonderregelung in diesem Bereich, wo es um den Schutz der anderen geht. Das ist doch der Sinn der Regeln. 2G, 3G, 2G plus, was auch immer in einem bestimmten Moment gilt. Das sind Regeln, die dem Schutz der anderen, dem Schutz der Freiheit der anderen, dem Schutz der Gemeinschaft gelten.
Jetzt gibt es christliche Kreise, da werden Ungeimpfte, einige wenige christliche Kreise muss man schon sagen, aber sie existieren, da werden Ungeimpfte als die neuen Aussätzigen bezeichnet, die Objekte von Hass, Hetze und Verachtung seien. Jesus sei aber gerade zu den Menschen am Rande der Gesellschaft gegangen. Wie gehen Sie mit solchen christlichen Erzählungen um?
Also zunächst muss man darauf hinweisen, dass Hass und Hetze von den Impfgegnern kommt. Man muss nur auf die zuhören, was da bei den Demonstrationen, die nun allabendlich stattfinden, gerufen wird. Man muss nur ins Internet gehen, um zu begreifen, von wo Hass und Hetze kommt. Erstens. Zweitens, die Impfgegner schließen sich selber aus. Sie sind diejenigen, die die Gesellschaft spalten, indem sie sich sozusagen nicht an das halten, was vernünftigerweise der Gemeinsamkeit und der gemeinsamen Freiheit dient. Also wenn schon Aussätzige, dann machen sie sich selber dazu und sollten nicht den anderen vorwerfen, dass sie sich wie die Aussätzigen verhalten. Also es gibt eine bestimmte Art von Polemik, die sich selber gewissermaßen verurteilt, weil sie das, was diejenigen selber tun, den anderen vorwirft. Und das, finde ich, ist eine verschobene Art von Argumentation.
Was sagen Sie Christen, die glauben, dass die Corona-Pandemie eine Strafe Gottes sei, weil wir in unseren liberalen Gesellschaften Abtreibung dulden oder Homosexualität akzeptieren? Auch solche Erzählungen gibt es ja.
Ja, die gibt es. Dann kann ich nur sagen, im Sinne des persönlichen Bekenntnisses, das ist nicht mein Glaube. Und dann kann ich nur sagen, Ihr Glaube oder dein Glaube unterscheidet sich deutlich von dem meinigen. Und ich glaube auch nicht, dass man sozusagen theologisch oder biblisch sozusagen Krankheit so interpretieren kann, obwohl es in der Geschichte gewiss oft genug so gewesen ist. Aber wir leben im 21. Jahrhundert und wir sollten Denkmuster, Glaubensmuster, die vor hunderten Jahren einmal gang und gäbe waren, nicht weiterleben.
Der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller und Vatikanrichter hat jetzt in einem Interview vor einiger Zeit Verschwörungsmythen verbreitet. Danach glaubt er, dass eine finanzkräftige Elite hinter den Corona-Maßnahmen steckt und die Menschen gleichgeschaltet werden sollen. Der Vatikan schweigt bislang dazu. Macht sie sowas als Kritiker der Impfgegner und als engagierter Katholik wütend?
Ach Gott, ja. Man sieht daran, natürlich macht es mich wütend, und man sieht daran, dass Verschwörungsmythen und irrsinnige Erklärungen eben auch bei intelligenten Menschen vorkommen, dass das nicht nur bei einem bestimmten Teil der Bevölkerung vorhanden ist. Das sehen wir doch auch insgesamt, dass bestimmte Vorstellungsmuster, bestimmte verzerrte Wirklichkeitswahrnehmungen quer durch soziale und kulturelle Schichten verbreitet sind. Das ist ja das Beunruhigende, dass wir erleben, es gibt einen Teil der Bevölkerung, die eine vollkommen andere Wirklichkeitswahrnehmung haben. Und eine elementare Voraussetzung für Demokratie und gelingende Demokratie und friedliches Zusammenleben ist doch auch, dass wir wenigstens annähernd uns darüber verständigen können, was wirklich ist. Und man sieht im gegenwärtigen Moment, das ist nicht mehr selbstverständlich.
Aber müsste in diesem Fall der Papst nicht reagieren und da Einhalt gebieten?
Es ist interessant, dass vor allem Kritiker der katholischen Kirche und des Papstes dann immer vom Papst ein bestimmtes Wort fordern. Ich kann das nicht beurteilen.
Er ist Oberhaupt der katholischen Kirche.
Ja, ich weiß schon. Ich kann nicht ermessen auf welche Bemerkung. Und das ist eine sehr dumme, dass der Papst darauf reagieren muss. Ich weiß, er müsste dann wahrscheinlich bezogen auf die katholische Kirche, aber auf die Welt insgesamt jeden Tag sich zu irgendwas äußern. Und also man muss auch abwägen. Ich weiß, auch als Politiker habe ich immer gewusst, ich muss nicht zu jedem Vorgang, zu jeder Äußerung nur meinen Kommentar öffentlich abgeben.
Naja, aber die Deutsche Bischofskonferenz spricht sich fürs Impfen aus und ein deutscher Kardinal kommt mit solchen Verschwörungsmythen um die Ecke. Da würde man doch erwarten, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche darauf reagiert.
Ich bin nicht so papstfixiert, wie Sie vielleicht vermuten oder wie Sie es sind. Mir reicht es, dass ich selber mir ein Urteil bilden kann und sagen kann, das ist eine abseitige Meinung eines abseitigen Kardinals.
Kommen wir nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen, auf die Pflicht. Die kommt in Ihrem Debattenbeitrag auch vor. Im philosophischen Sinne beruht Pflicht ja auf Einsicht durch Vernunft. Ich erkenne, was das moralisch richtige Handeln ist, sehe es ein und handle entsprechend pflichtgemäß. Und Pflicht beruht aber auch auf einen gesellschaftlichen Konsens. Der ist bei den Corona-Maßnahmen offenbar noch nicht erfolgt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, über gespaltene Wirklichkeitswahrnehmungen, über Ängste und Trotz und ideologische Ablehnung von demokratischen Autoritäten und Institutionen. Also das ist ein ganz, ganz verwirrendes Gemenge von Motiven, die dazu führt. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass es eher durch Erklären und Aufklären gelingt, Menschen zu überzeugen. Überzeugen ist immer besser als Befehlen. Etwas aus Einsicht tun ist besser, sozusagen, als durch eine Verpflichtung, mit sanktionsbewährte Verpflichtung. Aber wir merken doch, dass wir an der Grenze dessen sind, was durch Erklären, Aufklären, Überzeugen erreicht werden kann. Seit 2 Jahren ist das Thema Impfen, was kann man tun, was ist vernünftig, was ist notwendig, das wichtigste Thema der öffentlichen Debatte. Und es gibt eben einen Teil der Bevölkerung, die das immer noch abwehren, die sich verschließen, jedweder Einsicht, jedweder vernünftigen Überzeugungsarbeit. Und da hilft dann offensichtlich nichts, als dass man den Versuch macht, um der Gesundheit und dem Wohlergehen der Mitmenschen willen und der großen Mehrheit willen, sich einer Pflicht zu nähern. Es gibt pragmatische Argumente dagegen und es gibt pragmatische Argumente dafür. Aber man sollte nicht unter Berufung auf Freiheit diese Impfpflicht abnehmen.
Das war Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages. Er hat sich in die Debatte um die Kritiker der Corona-Maßnahmen in einem Artikel für das Publikforum eingeschaltet. Das ist eine Zeitschrift mit kirchlichen, religiösen und gesellschaftlichen Themen. Danke für das Gespräch, Herr Thierse.
Gerne.
Thank you.
Die evangelikalen Gemeinschaften setzen sich in Lateinamerika seit Jahrzehnten sozial ein und locken mit charismatischen Gottesdiensten. Ihre Botschaften sind christlich-konservativ oder teilweise auch fundamentalistisch. Eigentlich ist Lateinamerika ja katholisch geprägt, doch evangelikale Gruppen finden seit Jahren immer mehr Anhänger und ihr politischer Einfluss wächst. In Brasilien ziehen sie schon seit längerem in der Politik die Strippen. Auch in Argentinien wenden sich immer mehr Gläubige von der katholischen Kirche ab und freikirchlichen Gemeinden zu. Sophie Chilwick war für uns in Buenos Aires unterwegs und hat evangelikale Gemeinden besucht.
Nach einer Stunde Gottesdienst tritt endlich Osvaldo Denis auf die Bühne. Ein paar Minuten kniet der Pastor mit dem Gesicht zur Wand und betet still, während die Worte seines Kollegen durch das Mikrofon schallen. Dann wendet er sich unter Applaus den Gläubigen zu. Wir verehren keine Menschen oder Heiligen, ruft Pastor Denis und läuft dabei mit dem Mikrofon in der Hand hin und her. In seinem dunklen Anzug mit gestreifter Krawatte könnte man ihn auf der Straße für einen Geschäftsmann halten. Sein Business ist das, was er für den wahren Glauben hält. Wir verehren nur Christus, sagt er. Christus sei das Zentrum des Lebens. Dann stellt er sich ans Keyboard und fängt an zu singen. In der Kirche Gott ist Liebe in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires versammeln sich in einer riesigen, mit Fliesen ausgelegten Halle ohne Fenster ein Dutzend Gläubige zum Gottesdienst, der hier Servicio oder Culto heißt. Es ist Dienstagvormittag, nur wenige der grünen und blauen Plastikstühle sind besetzt. Doch diejenigen, die gekommen sind, beteiligen sich rege, beten auf den Knien oder strecken ihre Arme in die Luft und rezitieren Bibelverse, rufen Amen und Halleluja. Täglich finden hier Gottesdienste statt, um 10, um 13, um 16 und um 19 Uhr. Zweistündige Veranstaltungen, in denen die Pastoren, alle männlich, ohne Unterbrechung aus dem Neuen Testament zitieren oder Anekdoten aus ihrem Alltag mit den Worten Jesus erklären. Nur selten halten sie inne, dann vervollständigen die Gemeindemitglieder die angefangenen Sätze. Die Kirche Gottes Liebe vereint ca. 180 der etwa 5 Millionen Gläubigen von Pfingstkirchen oder evangelikalen Gruppen in Argentinien. Ein Glaube, der sich immer weiter ausbreitet. Laut aktuellen Umfragen sind die evangelikalen Glaubensanhänger innerhalb eines Jahrzehnts von 9 auf über 15% angestiegen. Und das in einem Land, das Mitte des 20. Jahrhunderts noch über 90% Katholiken zählte. Gottes Liebe wurde in den 60er Jahren in Brasilien gegründet. Ende der 80er Jahre verbreiteten brasilianische Missionare ihren Glauben in anderen lateinamerikanischen Ländern, auch in Argentinien. Heute sollen es laut eigenen Angaben über 200 Kirchen im ganzen Land sein. Monika ist eine Anhängerin der Kirche Gott ist Liebe in Buenos Aires. Vor 30 Jahren habe sie sich der Kirche angeschlossen, erzählt sie, als sie auf ihren Bus an der Haltestelle vor dem Gemeindezentrum wartet. Sie sei Katholikin gewesen, doch dann habe sie Christus kennengelernt und der habe ihre Tochter von einem Krebsleiden geheilt, erzählt die 55-Jährige. Sie selbst hätte auch Krebs gehabt, doch seit sie hierher käme, sei der verschwunden. Innerhalb einer Woche sei sie geheilt gewesen. Keine Schmerzen, keine Blutungen mehr, so erzählt es Monika. Sie sei sehr dankbar. Überprüfen lässt sich ihre Blitzheilung nicht. Nachfragen wecken Misstrauen. Inbrunst ersetzt die Beweise. Der Wunderglaube. Er spielt bei den Evangelikalen eine zentrale Rolle. Und er ist, so scheint es, der wichtigste Grund, warum die evangelikalen Gruppen sich auf dem ganzen Kontinent dezentral als kleinere oder größere Gemeinden etablieren. Unheilbare Krankheiten, die angeblich plötzlich verschwinden, Geld, das unverhofft auf dem Bankkonto erscheint, Wunder, die seien alltäglich, sagt auch Pastor Osvaldo Denis. Er habe schon etliche in seiner Gemeinde erlebt. Jesus habe gesagt, ohne Zeichen glaubten die Leute nicht. Die Zeichen, also die Wunder, würden denen geschehen, die an ihn glaubten.
Hace un mes atrás una señora acá vino a la iglesia en un culto día viernes y oramos por ella y ella tenía marcada una cirugía del corazón.
Erst letzten Monat sei wieder eine Frau in die Kirche gekommen. Ihr habe eine Operation am Herzen bevorgestanden. Sie glaubte und Gott berührte sie, erzählt Pastor Denise. Als sie zum Arzt zurückkehrte, soll dieser gesagt haben, dass die Krankheit nun verschwunden sei. Sie musste nicht mehr operiert werden, weil Gott dem zuvorgekommen sein soll. Misstrauen gegenüber Wundern sei eine Eigenart von Westlern, sagt der Anthropologe und Soziologe Pablo Semán. Die Transzendentalisierung des Heiligen, die Verlagerung des Heiligen aus dem Alltag, sei etwas, das früher vor allem und fast ausschließlich in Europa stattgefunden habe, sagt Pablo Semán. Nur für die europäischen Nachfahren in Lateinamerika, zu denen Pablo Semán sich auch zählt, die weiße Oberschicht, die Elite, gäbe es eine Trennung zwischen Spiritualität und Profanität. Für die allermeisten LateinamerikanerInnen hingegen gehörten diese beiden Sphären zusammen. Genau deshalb seien die Evangelikalen hier so beliebt. Keine Einteilung in säkular und religiös, diesseits und jenseits. Wunder sind keine Ausnahme, sondern gehören zum Alltag der Gläubigen dazu. Pablo Semán hat jahrelang Evangelikale in den Vororten von Buenos Aires untersucht. Seitdem erklärt er den Argentinierinnen und Argentiniern eine Bewegung, die im Land und weltweit kritisch beäugt wird. Manche stufen sie als manipulativ ein, gefährlich für den Einzelnen und für Demokratien. In Brasilien unterstützten evangelikale Christen den rechten Präsidenten Jair Bolsonaro. Und in Argentinien? Die evangelikalen Gruppen seien hier nicht vereint. Die Evangelikalen gibt es nicht. Vielmehr seien jene, die sich politisch engagierten, Anhänger einer der bereits existierenden politischen Strömungen im Land. Die einzige politische Forderung, auf die sich die allermeisten Evangelikalen von heute einigen könnten, so Pablo Semán, sei ihre Ablehnung der Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Auch Pastor Osvaldo Denise ist gegen Abtreibungen. Wenn Frauen seiner Gemeinde ihre Schwangerschaft abbrechen, müssten sie Christus um Verzeihung bitten, denn nur er könne vergeben. Sich an Straßendemonstrationen beteiligen, so wie es viele evangelikale Gruppen in Argentinien kurz vor der Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs letztes Jahr getan haben, das würde er nicht. Pastor Denise sagt, seine Demonstrationen finden am Altar statt. Doch auch wenn die Evangelikalen hier keine politische Kraft sind, die Versuche, das Evangelium politisch für sich zu nutzen, sind da. Zwar konnte die evangelikale Partei Más Valores bei den Parlamentswahlen Mitte November in Argentinien keinen einzigen Abgeordneten entsenden, doch auch sie hofft auf ein Wunder.
Der Einfluss evangelikaler Glaubensgemeinschaften in Lateinamerika wächst, so wie Chilwick berichtete aus Buenos Aires. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Danke fürs Zuhören. Nach den Nachrichten kommt die Sprechstunde. Bei Lennart Pyritz geht es heute um Kinderchirurgie. Musik.